und die Wolken rissen allmählich auf. Bannister wollte seine neue ferngesteuerte Flugmaschine, die DJI Phantom 2 Vision Plus mit stabilisierter, hochauflösender Videokamera ausprobieren. Die Phantom, ein sogenannter Quadrocopter, war ein technisches Wunderwerk im Kleinen, ausgerüstet mit GPS und WLAN. Dies ermöglichte es Bannister, sein iPhone mit der Kamera zu koppeln und die Videoaufnahmen auf dem Display seines Smartphones zu verfolgen, nur Millisekunden nachdem die Phantom sie oben aus der Luft aufgezeichnet hatte. Um kurz nach 11.31 Uhr runzelte Bannister die Stirn bei dem merkwürdigen Bild auf dem Handy und steuerte die Phantom tiefer und näher zu der betreffenden Stelle. Einen Meter über der Szene ließ er sie in der Luft schweben, bis er sich ganz sicher war. Sand, schwarze Plastikplane und Füße, unverkennbar. Er blickte von seinem iPhone auf, suchte nach der schwebenden Phantom und machte sich eilig auf den Weg. Es war, als sei das Videobild ein fiktives Machwerk, wie in einem Fernsehkrimi. Bannister folgte einem gewundenen Pfad über die bewachsenen Dünen, hinauf und hinunter durch die sandigen Hügel. Erst als er den letzten Abhang erreichte, sah er es mit eigenen Augen. Er ging näher und hinterließ eine einsame Reihe von Spuren im regenglatten Sand. Die Füße ragten unter einer dicken schwarzen Plastikplane hervor, in die offenbar eine unter dem Sand begrabene Leiche eingewickelt war. »Shit«, fluchte Craig Bannister. Er griff nach seinem Smartphone, das mit der Fernsteuerung verbunden war, und wurde sich jetzt erst bewusst, dass die Phantom noch immer einen Meter über dem Boden schwebte und weiterhin alles auf Video aufzeichnete. Bannister ließ den Quadrocopter landen und schaltete alle Geräte ab. Dann wählte er den Notruf. Um 13.14 Uhr klingelte im Ocean Basket in der Klofstraat das Handy von Kripo-Kapitän Benny Griesel. Ein Blick auf das Display sagte ihm, dass es Major Mbali Kaleni war, seine neue Vorgesetzte bei der Mordkommission im Direktorat für Kapitalverbrechen, auch bekannt als die Falke. Da ihm der Anruf eine potenzielle Fluchtmöglichkeit bot, meldete er sich hastig und hoffnungsvoll. »Hallo Benny, tut mir leid, dass ich Sie beim Mittagessen stören muss.« »Kein Problem«, sagte er. »Ich brauche Sie in Edgemead, Farmersfield Road. Vaughn ist schon unterwegs.« »Ich bin in 20 Minuten da. Bitte richten Sie Ihrer Familie meine Entschuldigung aus«, sagte Kaleni, die von dem besonderen Essen wusste, das Alexa Barnard, die Liebe in Grissels Leben, arrangiert hatte. »Mach ich.« Er beendete den Anruf. Alexa, Carla und der Van Eck-Fuzzi hatten das Gespräch mitgehört. Er sah sie an. Sein Sohn Fritz klebte noch immer mit der Nase am Smartphone. »Ach, Papa«, seufzte Carla, verständnisvoll und enttäuscht zugleich. Alexa nahm seine Hand und drückte sie mitfühlend. »Tut mir leid«, sagte Benny und stand auf. Noch immer spürte er diffuse Schmerzen in Bauch und Arm, aber nicht mehr so schlimm wie am Morgen. »Ich muss raus nach Edgemead.« »Große Mordsache?«, fragte der Van Eck-Fuzzi, Carlas neuer Freund, der reinste Jesusverschnitt mit seinem schulterlangen Haar und dem dünnen Bart. Griesel ignorierte ihn. Er zückte sein Portemonnaie und gab Alexa seine Kreditkarte, die sie zu seiner Erleichterung mit einem Nicken annahm. »Nur noch schnell einen Abschiedskuss«, bat sie, »mein Top-Ermittler.« Im Dünengebiet östlich der Otto-Duplessis-Lahn legten die Kriminaltechniker die Leiche von Ernst Richter vorsichtig frei. Anfangs wurden sie noch von starken Windböen gebeutelt, die sich jedoch nach kurzer Zeit legten. Anschließend kam die Sonne hinter den dicken Wolken hervor und sofort wurde es heiß und gleißend hell durch die Reflexion der Strahlen auf dem weißen Sand und dem noch stürmischen Atlantik. Die Videoeinheit der SAPD hatte gegen 13.32 Uhr Aufnahmen gemacht und die Spurensicherung war dabei, den Sand rund um die Leiche vorsichtig abzutragen und in gekennzeichnete Plastikbeutel zu füllen.